Wir sind in der Offenbarung im Kapitel 3 heute Morgen. Ich habe die ersten paar Jahre, als wir hier mit der Gemeindegründung begonnen haben, ja so einen Nebenjob gehabt, eine Fabrik. Und ich hatte so ein paar ganz liebe Arbeitskollegen, waren Russlanddeutsche, gingen in eine Russlanddeutsche Brüdergemeinde. Und die haben mich mal eingeladen, in den Gottesdienst zu kommen. Und in der Zeit hatte ich vom Gerhard, der hat mir seinen Roller geliehen. Und dann bin ich mit dem Roller, Lederjacke, Jeans, da in den Gottesdienst gefahren. Und ich war ziemlich unbeleckt in Österreich. Ich kannte nicht wirklich viel, so verschiedene Freikirchen und sowas. Also ich hatte eine Brüdergemeinde noch nie von innen gesehen. Und dann komme ich da rein und alle Männer im schwarzen Anzug mit Krawatte. Und also ich stand hier ziemlich, ja, falsch am Platz da. Bin da ziemlich aufgefallen in meiner Lederjacke und in meiner Jeans. Und es gibt eine Geschichte von einem Cowboy, den es ähnlich ging. So ein Cowboy, der mit seiner langen Mähne und Cowboyhut und Cowboystiefeln und Sporen in so eine ziemlich konservative Gemeinde reingegangen ist. Und nach dem Gottesdienst ist der Pastor auf ihn zugekommen und hat gesagt, hey, ist echt schön, dass du hier warst und wir hoffen, du kommst wieder. Aber bitte bet doch für nächstes Mal drüber, wie du dich kleiden sollst, wenn du in die Gemeinde kommst. Nächsten Sonntag ist der Cowboy wirklich wieder in den Gottesdienst gekommen, aber in demselben Outfit, selben Aussehen. Und das hat den Pastor so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und er ist nach dem Gottesdienst zu ihm und hat gesagt, hey, wie sieht's aus, hast du gebetet, hast du Jesus gefragt, was du anziehen sollst? Und er hat gesagt, ja, ich habe schon gebetet. Und Jesus hat gesagt, ich weiß nicht, was du anziehen sollst, ich war noch nie in der Gemeinde. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie äußerlich erscheinen oder aussehen. Denkt an Judas. Niemand hätte vermutet, dass Judas Jesus verraten würde. Er ist 3,5 Jahre lang mit Jesus und den anderen Jungs, den anderen Aposteln hier abgehangen. Er hat die Kasse gehabt, er war der Kassier sozusagen. Niemand hätte es vermutet. Nach außen hin sah alles toll aus, aber ist nicht immer alles so, wie es scheint. Und das kann bei uns als Christen so sein. Mir geht es manchmal so, dass Leute sagen, oh, der Pastor, und der ist so geistlich und so toll. Und ich denke mir, hey, wenn du wüsstest, womit ich gerade kämpfe. Oder in der Ehe kann es so sein, dass nach außen hin die Leute denken, wow, hey, die haben eine tolle Ehe, das sieht toll aus, das ist super. Aber im Herzen seid ihr 100 Kilometer weit entfernt voneinander, ne? Bessere WG. Und es kann auch einer Gemeinde passieren. Und die Beziehung zwischen Gott und seiner Gemeinde wird ja oft mit einer Ehe verglichen in der Bibel. Hier haben wir so einen Brief, den Jesus an so eine Gemeinde geschrieben hat. Kapitel 3, Vers 1. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dies sagt der, der die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, du lebst und bist tot. Es ist eine Gemeinde, für die Jesus kein Lob hatte. Das Einzige, was diese Gemeinde hatte, war ein Name, ein Ruf, dass sie lebendig sind. Die hatten Werke und die Menschen haben gesagt, boah, toll, das ist eine aktive Gemeinde, das ist eine lebendige Gemeinde, da tut sich was. Und ich bin aufgewachsen in so einer Gemeinde, ich bin aufgewachsen in so einer liberalen Stadtrandpfarre, also katholischen Stadtrandpfarre. Da gab es viel Aktivität, da gab es Hauskreise und Seniorenkreise und Jungschar und Jugendgruppe und Kirchenchor und Sternsinger und Dritte Weltgruppe und Wallfahrten und Gemeindefeste. Aber soweit ich beurteilen kann, und bitte nur Gott kann wirklich die Herzen beurteilen, wir können es gar nicht wirklich. Aber soweit ich an den Früchten beurteilen kann, die meisten Menschen in dieser Pfarre waren geistlich tot, inklusive mir. War leere, äußerliche Religiosität. Ich bin von klein auf mit den Eltern jeden Sonntag in die Kirche. Ehrlich gesagt, mir war langweilig. Da hat sich geistig nicht was bewegt. Ich glaube auch nicht, dass der Pfarrer eine persönliche Beziehung zu Jesus hatte. Zumindest die Predigten hatten relativ wenig geistlichen Inhalt. Da wurde das Evangelium vorgelesen und dann hat er über die Indianer in Südamerika oder sonst irgendwas geredet. Ich habe nichts mitgekriegt. Meine Jugendleiterin, die hat später, als ich mich bekehrt hatte, hatte ich ein Gespräch mit ihr und da hat sie in dem Gespräch gesagt, woher soll ich wissen, dass es Gott überhaupt gibt? Und auf dem Level war das Programm natürlich. Aber da war viel Aktivität. Wir hatten Jugendfreizeiten und Übernachtungen übers Wochenende und wir haben viel Tischtennis gespielt und Gemeinschaft und Kreuzwege und Wallfahrten und Bibelgesprächskreise sogar, aber ohne echten Glauben, ohne eine persönliche Beziehung mit Jesus, ohne ihn wirklich persönlich zu kennen, ohne wirklich ihm hingegeben zu sein. Und ich habe nie das Evangelium gehört in dieser Gemeinde. Ist traurig. Und ich war selbstgerecht. Mir war gar nicht bewusst, dass ich Jesus brauche. Ich hatte so diesen Gedanken und ich meine, uns wurde gelehrt, du bist getauft, also bist du Christ, bist du halb gerettet, ist ja alles okay, kommst in den Himmel. Und ich habe das ganze Programm durchgemacht, getauft, Erstkommunion, Firmung, Beichte und so weiter. Und wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja klar, ich bin Christ, weil ich gehe in die Kirche. Klar bin ich Christ. Ich war ein religiöser Mensch, aber ich war ein toter religiöser Mensch. Ich habe das volle Programm mitgemacht, aber das ging voll vorbei. Ich habe es nicht verstanden. Und jeder in dieser Pfarre hätte gesagt, ich bin Christ. Seht ihr, die hatten einen Namen, so war es auch in Sardes, die hatten einen Namen. Gottesdienst, die Gemeindeaktivitäten wurden in der Stadtzeitung veröffentlicht. Guten Namen, viel Aktivität und die Leute haben gesagt, wow, hey, das ist lebendig. Ja, nicht unbedingt. Eins der lebendigsten Wesen, das es gibt, ist ein Huhn, dem der Kopf abgetrennt wurde. Das rennt herum wie verrückt. Und das passiert oft, wenn eine Gemeinde oder eine Person sich von dem Haupt Jesus Christus entfernt, dass Beziehung, dass echte Geistlichkeit ersetzt wird durch religiöse Aktivität. Programme. Programme laufen ohne ihn. Also eine aktive Gemeinde kann lebendig sein, hoffentlich. Aber eine aktive Gemeinde muss nicht unbedingt lebendig sein. Das ist nicht der Maßstab. Ich glaube, besser wäre es zu fragen, was treibt dich an oder was treibt uns an? Was inspiriert uns? Was wäre, wenn man den Heiligen Geist und sein Wirken rausnehmen würde aus unserer Gemeinde, aus unserem Leben? Würde man einen Unterschied merken? Würden die Menschen einen Unterschied merken? Oder würde alles irgendwie so weiterlaufen wie bisher? Oder wird alles zum Erliegen kommen? Leben wir mit unserem geistlichen Ehemann Jesus sozusagen unter einem Dach? Aber wir sind immer kilometerweit entfernt in unserem Herzen von ihm. Die Gemeinde hatte einen Namen, dass sie lebt. Konnte andere täuschen. Vielleicht waren sie sogar selbst getäuscht. Haben gedacht, hey, wir leben, wir sind echt lebendig. Aber hatten irgendwie einen falschen Maßstab. Falschen Maßstab für Erfolg oder für Lebendigkeit. Und da haben wir Jesus, und natürlich Jesus durchschaut die ganze Situation, er sieht, wie es geistlich wirklich aussieht, den wahren geistlichen Zustand, und er sagt dieser Gemeinde, du bist tot. Ziemlich ehrlich auf den Punkt. Aber krass, oder? Was für ein Schock. Jesus sagt, du bist tot. Kann es dir passieren, kann es mir passieren, dass wir selbst getäuscht sind über unseren wahren geistigen Zustand? Das ist ein beunruhigender Gedanke, finde ich. Und wir wissen, dass diese Gemeinde ganz sicher als lebendig begonnen hat. Dass die Apostel und ihre Mitarbeiter das Evangelium verkündet haben, dass Leute das Evangelium angenommen haben und sich bekehrt haben und dass die Geschwister begonnen haben, sich zu versammeln. Ich bin mir sicher, diese Gemeinde ist nicht von heute auf morgen gestorben, so Autounfall, tot. Und es war eher Krebs, so ein langsamer Tod. Und wir sehen eigentlich auch in diesen Schreiben Jesu an seine Gemeinden so eine Progression. Da hat man angefangen mit der Gemeinde in Ephesus, wo Jesus gesagt hat, ihr habt die erste Liebe verloren. Und dann haben wir uns die letzten Male die Gemeinde in Pergamon angesehen, wo wir sehen, dass sie es zugelassen haben, dass einzelne falsche Lehren angenommen haben und einen falschen Lebensstil in Sünde. Und dann Gemeinde in Thyatira, die haben sogar zugelassen, dass falsche Lehrer in ihrer Gemeinde waren und falsche Dinge, falsche Lehren, falschen Lebensstil ganz offen gelehrt haben und ermutigt haben. Und jetzt als nächste Gemeinde haben wir die Gemeinde in Sardes und Jesus sagt, ihr seid tot. Es war ein Prozess. Und das kann jeder Gemeinde passieren. Es kann jedem Menschen passieren. Lasst uns mal gemeinsam überlegen, wie kann das passieren? Wie kann ein Mensch oder wie kann eine Gemeinde geistlich absterben? Ich glaube, ein Beispiel hatten wir ja schon. Falsche Lehren, Kompromisse, Leben in Sünde. Wenn wir aufhören, einen Lebensstil der Buße zu leben, der beständigen Umkehr zu gehen. Ihr wisst, Sünde betrübt den Heiligen Geist. Dann, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dann stumpfen wir ab, dann werden wir geistig gleichgültig geistlichen Dingen gegenüber. Zweite Art, wie wir geistig absterben können, ist, dass wir den Fokus auf Jesus verlieren. Ablenkungen. Denkt an das Gleichnis vom Seemann oder ist es das Gleichnis von den verschiedenen Böden, von den Herzensböden. Da spricht Jesus von den Dornen. Ein Gestrüpp, was da überwuchert. Die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein. Zwischen Gottes Wort und deinem Herzen. In diese geistliche Ehebeziehung zwischen dir und Jesus. Denkt an das Bild von der Ehe. Ich denke, macht es am plastischen. Seid verliebt, ihr verlobt euch, ihr heiratet, ihr fahrt in die Flitterwochen. Hey, alles Friede, Freude, Liebe, Eierkuchen. Alles wunderbar. Bist voll ausgerichtet auf den Partner, lebst für ihn. Und dann kommt man zurück in den Alltag. Es gibt so viele Dinge zu tun. Termine und viele bauen dann ein Haus. Das hat manchen schon die Ehe gekostet, gell? So ein Hausbau. Und der Garten und der Hund und die Katze und das Pferd. Und dann kommen die Kinder und Aktivitäten und man muss an seiner Karriere arbeiten und das Einkommen steigt und man gewinnt so ein Maß an Wohlstand. Und das war auch in Sardes so. Sardes war eine sehr reiche Stadt. Die erste Münze, die je geprägt wurde, wurde wahrscheinlich in Sardes geprägt unter dem König Krösus. Ich habe euch ein Bild mitgebracht aus dem britischen Museum. So hat es damals ausgesehen. Und Wohlstand, was macht das mit uns? Wohlstand schafft Bequemlichkeit, oder? Das kann uns einlullen, kann uns träge machen geistlich, schafft auch Unabhängigkeit. Deswegen hat Jesus gesagt, es ist schwer für einen Reichen, in das Reich der Himmel zu kommen, weil Geld ist Macht. Da muss man nicht mehr so beten, hey, wir haben die Möglichkeit, es uns selbst zu richten, oder? Wir haben jetzt Möglichkeiten. Ich brauche Jesus nicht. Und wenn wir so diesen weltlichen Einfluss, diese Macht haben, fällt es uns wahrscheinlich auch schwerer, uns zu demütigen und vor Jesus auf die Knie zu fallen, vor seinem Kreuz und sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Dieser geistliche Hochmut, dieser geistliche Stolz. Und Jesus sagt, die Begierden nach den übrigen Dingen. Oder Nachbar hat einen Mercedes, also hier brauchen wir auch einen Mercedes. Und der fährt auf Urlaub nach Hawaii, also müssen wir das auch machen. Und der hat ein Wochenendhaus, also brauchen wir das auch. Und ein Boot und was sonst noch so für Spielereien gibt. Dann schicken wir die Kinder in den Kita und arbeiten beide, um den Lebensstandard zu leisten. Und beide machen ihren Dienst in der Gemeinde, unterschiedliche Dienste. Und irgendwie plötzlich wird uns bewusst, wir sehen uns eigentlich kaum mehr. Wir geben uns nur mehr so die Türklinke in die Hand. Wir reden nicht mehr wirklich miteinander. Wir schmusen nicht mehr miteinander, wir vernachlässigen die Beziehung, weil wir hinter all diesem anderen Zeug und all diesen anderen Dingen herjagen. Kennt ihr das? Es geht so schnell. Und es kann uns auch so gehen in unserer Beziehung mit Jesus. Es kann uns auch als Gemeinde passieren. Selbe Muster, dass wir uns umschauen und sagen, hey, seht mal, was die anderen Gemeinden haben hier. Neues Gebäude, wir brauchen auch eins. Ja, wir müssen, wenn wir umziehen, wir müssen uns bewusst sein, wir müssen in unserem Denken da vorsichtig sein, dass diese Dinge uns nicht einnehmen. Oder seht mal, was die haben, was die für Programme haben, und das brauchen wir auch bei uns. Und Aktivitäten und dieses und jenes, und die haben eine neue Webseite, wir brauchen auch eine. Und all diese Dinge, wir engagieren uns in theologischen Grabenkämpfen und irgendwie verlieren wir den Fokus und wir werden mehr so zu Marthas und sitzen nimmer zu den Füßen Jesu und nähern uns nimmer mehr an Gottes Wort. Hey, Gottes Wort, das kennen wir doch schon alles und erwarten nimmer, dass er zu uns spricht in unserer stillen Zeit und es wird alles so ein bisschen zur Routine. Erneuern unseren Geist nicht durch Gemeinschaft mit ihm und wir verhungern geistlich und werden geistig gleichgültig Jesus gegenüber und den Menschen. Und es ist ein sicheres Zeichen, dass wir, oder ich sage es andersrum, ein sicheres Zeichen, dass ein Mensch geistig lebendig ist, dass eine Gemeinde geistig lebendig ist, ist, dass sie ein Herz haben für die Verlorenen. Das werdet ihr bei einer toten Gemeinde nicht finden. Die haben kein Herz, Menschen für Jesus zu erreichen. Dritte Art, wie wir geistlich erkalten oder absterben können, ist, dass wir religiös werden. Dass diese persönliche Verbindung mit Jesus verloren geht. Ich glaube, das kann auch passieren, wenn wir es nicht schaffen, unseren Glauben wirklich an die nächste Generation weiterzugeben. Und zwar wirklich persönlichen Glauben, persönliche Beziehung aus einer persönlichen Entscheidung. Kann passieren, dass wir nur so die äußere Form weitergeben, die Rituale, die Gebete, die Liturgie, dass wir so hineingeboren werden in eine Gemeinde. Meine Eltern waren Christen, also bin ich auch Christ, so wie es bei mir ja auch war. So religiös sozialisierte Kinder, Namenschristen. Aber Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Jeder muss persönlich seine Entscheidung treffen. Das können deine Eltern nicht für dich treffen. Und nur weil du in die Garage gehst, wirst du nicht so ein Auto. Nur weil du in die Kirche gehst, wirst du nicht zu einem Christen. Eine Kirche, eine Gemeinde kann dir nicht Leben geben. Calvary Chapel kann dir nicht Leben geben. Es kann nur einer. Jesus hat gesagt, ich bin das Leben. Vierte Art, wie wir absterben können, Da müssen wir aufpassen. Schon erwähnt, wir werden organisiert. Wir sammeln Erfahrung, wir werden selbstgenügsamer und verlieren deswegen die Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Nicht, dass organisiert sein schlecht ist. Vielleicht können wir an der einen oder anderen Stelle mehr davon brauchen. Aber es ist schlecht, wenn es dazu führt, dass wir die Abhängigkeit vom Heiligen Geist verlieren. Wir ersetzen die Beziehung durch Programme. Und ich denke, wir können das sicher sagen wir uns. Wir haben begonnen, als wir begonnen haben mit der Gemeindegründung, wir hatten nicht wirklich viel Ahnung. Ich meine, der Scott damals war direkt von der Bibelschule und wir hatten nicht wirklich die Ahnung oder die Erfahrung, wie macht man das? Wir haben gebetet, Herr, führ uns, Herr, hilf uns. War auch so dieses Bewusstsein da, Jesus, wenn du es nicht tust, dann wird nichts passieren. Ohne dich können wir nichts tun. Und zumindest die meisten Calvary Chapels beginnen so. Es ist oft oder meistens so organisch, nicht super strategisch oder so, dass wir diese riesen Gemeindegründungskonzepte haben, diesen Masterplan im Vorhinein. Also wir hatten das nicht wirklich. Normal läuft es bei uns so ab, dass Gott einen Menschen oder eine Familie oder eine kleine Gruppe beruft und die sind gehorsam und die machen einen Schritt im Glauben und leben in voller Abhängigkeit vom Heiligen Geist und so gründet und baut Jesus seine Gemeinde. Aber dann mit der Zeit werden wir organisierter und erfahrener und routinierter. Besser in dem, was wir tun. Das ist gut so. Wir werden finanzstärker. Anfangs haben wir gesagt, Herr, wenn du uns nicht versorgst, wir haben nichts. Und wir haben Versorgungswunder erlebt. Aber dann werden wir stärker auch in diesen Bereichen und wir sind fähig, selber Dinge auf die Beine zu stellen. Und die Gemeindemaschine läuft geölter und das ist auch gut so. Aber wir müssen aufpassen, dass wir in dem Ganzen nicht diese Nähe zu Jesus verlieren und diese Abhängigkeit von ihm und die Abhängigkeit von seinem Heiligen Geist, dieses Ausstrecken nach seinem Wirken. Das dürfen wir nicht verlieren. Die Selbstgenügsamkeit ist nicht okay. Und vielleicht präsentiert sich Jesus deswegen dieser Gemeinde in Sardes als der, der die sieben Geister Gottes hat. Sieben, die Zahl der Vollkommenheit oder der Fülle. Jesus hat den Heiligen Geist in seiner ganzen Fülle. In Jesaja 11, Vers 2, da wird über den Messias gesagt, da haben wir so sieben Eigenschaften des Geistes. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit. Oh, göttliche Weisheit statt menschliche Weisheit. Und Jakobus hat gesagt, wem es an Weisheit mangelt, der kann Gott bitten und Gott wird ihm geben. Und Jesus hat gesagt, wie viel mehr wird der Vater uns den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn darum bitten. Und der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft. Hey, leb nicht aus eigener Kraft, leb nicht aus eigenen Ressourcen, leb nicht aus dem Selbstvertrauen. Epheser 3, Vers 20, Gott vermag, über alles hinaus zu tun, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, die Kraft des Heiligen Geistes. Gib dich ihm hin, vertrau ihm, rechne mit ihm. Und da ist der Geist der Erkenntnis. Er hilft uns zu verstehen, Gottes Wort zu verstehen, Gott zu kennen. Und der Geist ist Furcht, der Furcht des Herrn. Gottes Furcht ist der Anfang von Weisheit und Erkenntnis. Ehrfurcht vor Gott. Jesus hat die sieben Geister, aber er hält auch die sieben Sterne in seiner Hand, die Repräsentanten von der Gemeinde, die Pastoren oder Engel, je nach Auslegung. Aber er hält sie in seinen Händen, es ist seine Gemeinde. Er hält uns in seiner Hand und das ist so beruhigend. Heißt auf der anderen Seite aber auch, dass wir ein Werkzeug in seiner Hand sind und nicht, dass er ein Werkzeug in unserer Hand ist. Er ist der Herr, er hat das Sagen. Also wir können diese Lebendigkeit verlieren auf verschiedene Arten. Das sind jetzt nur 4 Arten, an die ich denken konnte. Zweite Frage, die wir uns auch stellen müssen, die vielleicht noch wichtiger ist: Wie kommen wir raus aus geistlicher Totheit? Und Jesus wird hier 5 Dinge, glaube ich, sagen. Vers 2. Das erste, was er sagt, ist: Wach auf! Wach auf, realisiere deinen geistlichen Zustand, deinen wahren Zustand. O Vater, gib uns Klarheit. Wenn du dich noch nie wirklich persönlich zu Jesus bekehrt hast und ihn angenommen hast und ihn persönlich in dein Leben eingeladen hast, dann musst du das tun. Ohne persönliche Bekehrung wirst du kein Christ, wirst du nicht gerettet. Religiöse Kultur irgendwie oder christliche Spiritualität, Religiosität, Namenschristentum, das bringt es nicht. Und wenn du dich von Jesus entfernt hast in deinem Herzen, von diesem kindlichen Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes, und wenn du merkst, ich bin so in dieses Fleischliche reingekommen, in dieses aus eigener Kraft dahingeschafteln, dann erkenne das. Und bekenne sie ihm und kehr um und streck dich neu aus nach der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn du in faulen Kompromiss lebst, wenn irgendetwas anderes als Jesus dein Leben überwuchert hat und eingenommen hat, dann kehr auch darum und kehr zum Wesentlichen zurück zu Jesus. Also das erste ist: Wach auf von diesem geistlichen Schlaf, dieser Gleichgültigkeit. Hey, Jesus lebt. Und da rennen so viele Menschen draußen bei uns vorbei, die sind geistlich tot. Oh, wir können es uns nicht leisten, als Gemeinde Jesu zu schlafen. Wir müssen wach sein. Wir müssen lebendig sein. Nah dran an Jesus, voll der Kraft des Heiligen Geistes. Also wacht auf, und dann sagt Jesus zweitens: und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig erfunden. Nicht aus der richtigen Motivation heraus, nicht aus Gottes Geist, aus der Beziehung mit Jesus heraus. Das sind faule Kompromisse, das sind faule Werke, die nach Eigenlob stinken, die dich in den Mittelpunkt stellen und die dich verherrlichen und nicht ihn. Und Jesus sagt: Stärke das Absterbende, was immer das für dich konkret bedeutet. Vielleicht eine stille Zeit oder Gemeinschaft zu haben mit den Heiligen. Hingabe an den Geist Gottes, neue Abhängigkeit, Nächstenliebe und Dienen, das Weitersagen der guten Nachricht und so weiter und so fort. Was ist bei dir am Absterben? Welcher Bereich deines Lebens, welcher Bereich deiner Beziehung mit Jesus war schon mal stärker und lebendiger und konsequenter? Es gibt im Englischen so diese Phrase: use it or lose it. Also gebrauche es oder du wirst es verlieren. Ich denke ans Gitarre spielen, wenn du Musiker bist. Wenn du nicht dran bleibst, wirst du nicht wirklich gut werden, wirst du nicht wirklich wachsen. Ich weiß, wenn ich lange Zeit nicht Gitarre gespielt habe, dann wird so diese harte Hornhaut an meinen Fingern wieder weich, und dann, wenn ich nach langer Zeit wieder spiele, sind die Finger so ein bisschen steif geworden und es tut wieder weh, wenn ich Gitarre spiele. Use it or lose it. Wir müssen dranbleiben. Jüngerschaft hört nie auf, Leute. Wir kommen nie an den Punkt, wo wir sagen: Hey, ich habe den Jüngerschaftskurs abgeschlossen, ich bin fertig, ein fertiger Jünger Jesu. Nee, wir müssen dranbleiben. Jeden Tag. Jesus sagt: Täglich verleugne dich selbst und folge mir nach. Täglicher Prozess. Und dann sagt Jesus drittens: Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Das Evangelium, das Wort Gottes. Und ich finde es interessant, dass er nicht sagt, was du gehört hast, sondern wie du es gehört hast. In Demut, mit offenem Herzen, mit kindlichem Vertrauen. Und erinnere dich zurück, ist der dritte Punkt. Und dann viertens sagt Jesus weiter und bewahre es. Halt es fest. Weich nicht einen Zentimeter ab von dem Vertrauen auf Jesus allein. Weich nicht einen Zentimeter ab von dem, was Jesus dir in seinem Wort sagt. Und dann fünftens, tue Buße. Heißt nichts anderes als, kehr um. Denk um, kehr zurück, wend dich neu ihm zu. Und Buße hat so einen schlechten Ruf. Buße. Ich weiß nicht, was es bei euch auslöst, das Wort Buße. Aber Buße ist nichts Trauriges oder Schweres. Buße ist keine Last. Buße ist ein Heimkommen. Denkt an den verlorenen Sohn. Buße ist ein Zurückkehren von dem Schweinestall, von dem Schweinetrog in das Haus des Vaters. Zurückkehren an den Ort des Segens und der Gemeinschaft. Stolz und Selbstgenügsamkeit und Sünde und faule Kompromisse werden dein Leben zerstören. Aber Jesus ist das Leben in Person. Und deswegen, ihn kennen ist Leben. Mit ihm leben, ihm folgen, das ist Leben in Fülle, das ist Heil. Und deswegen uns ihm zuwenden, zu ihm umkehren, ist das Schönste und das Positivste und das Beste, was wir tun können. Dann sagt Jesus weiter im Vers 3, wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde, und gibt Diskussionen, ob hier das Kommen Jesu im Gericht oder die Wiederkunft Jesu gemeint ist. Aber Jesus sagt, wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Letzte Woche hat man wieder mal so einen Zettel in unserem Postkasten von so einer Altkleidersammlung. Da steht dann drauf, wir wollen Kleider und Schuhe sammeln und wir kommen an dem und dem Tag und bitte mach das in den Beutel rein und stell es raus. Ein Dieb macht es nicht. Ist euch das schon aufgefallen? Ein Dieb kündigt es nicht an und sagt, ich werde morgen kommen um Mitternacht. Wenn du einen Dieb erwischen willst, dann musst du wach sein. Dann musst du aufpassen. Wachsam sein. Und diese Ermahnung zur Wachsamkeit hat für die Menschen in Sardes eine besondere Bedeutung gehabt. Jetzt kannst du das zweite Bild drauf machen, Stefan. Sardes war eine fast uneinnehmbare Stadt. Die alte Stadt Sardes, die war gebaut auf den Gipfel dieses Hügels oder dieses Berges. Und dann irgendwann später gab es ein Erdbeben und es wurde zerstört und dann haben sie es unten aufgebaut. Aber diese Stadt war fast uneinnehmbar. Die war auf drei Seiten von diesen steilen Klippen begrenzt. Und oben gab es noch, also war eine Festung ursprünglich, oben gab es noch eine Stadtmauer. Also fast unmöglich, das Ding einzunehmen. Du konntest nur über diesen schmalen Zugang von dieser rechten Seite hier. Und das ließ sich leicht verteidigen. Und Sardes hat sich gut gehalten in der Geschichte. Aber zweimal wurde Sardes trotzdem erobert. Einmal durch den Perserkönig Kyros, 549 vor Christus, und dann so ungefähr 330 Jahre später durch Antiochus den Großen. Und beide Male wurden sie eingenommen, weil sie gepennt haben, schlicht und einfach. Die haben sich so sicher gefühlt in ihrer Festung, dass sie nur wenige Wachen hatten und die haben nicht aufgepasst. Und die wurden überrascht durch die Feinde. Die wurden nicht besiegt durch die Stärke ihres Feindes, sondern besiegt durch ihre eigene Schwäche, durch ihre eigene Nachlässigkeit. Das ist die Geschichte von Sardes. Sie haben geschlafen, sie haben nicht gewacht. Und deswegen, Jesus sagt zu ihnen, wacht. Und dieses Thema Wachsamkeit ist was sich durchzieht durch das ganze Neue Testament. Wachsamkeit vor falschen Lehren. Und davon gibt es viele heute. Denkt an Apostelgeschichte 20. Da warnt Paulus die Ältesten, die Leiter von Ephesus vor Wölfen, die kommen werden. Er sagt, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Und darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Wacht, prüft alles anhand von Gottes Wort. Oder denkt an Jesus im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern. Da hat er zu ihnen gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Oh, wacht, dass ihr nicht überrascht werdet von Versuchungen, von Sünden. Wacht, dass ihr nicht überrascht werdet von geistlichen Angriffen. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also seid wachsam, lebt in diesem Bewusstsein von dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Oh, besonders wenn wir Konflikte untereinander haben, wenn die negativen Gefühle kommen oder Gedanken. Was würde Jesus tun? Was würde Jesus denken? Woher kommt es? Ist es okay, was ich denke? Ist meine Einstellung okay? Was geht gerade geistlich ab? Hey, versucht der Teufel uns zu entzweien? Versucht der Teufel uns zu übervorteilen? 2. Korinther 2 schreibt der Herr durch Paulus, dass sie lieben und vergeben sollen, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Hey, wir kennen doch seine Gedanken, wir wissen es doch, aber manchmal vergessen wir es und sind unachtsam, unaufmerksam auf diesen geistlichen Kampf. Mir passiert es. Wir hatten die Woche wieder mal im Mitarbeitertreffen so eine heiße Diskussion. Und Marianne und ich, wir sind die Woche zusammengesessen und haben da ein bisschen reflektiert. Und wir sind draufgekommen, ja, wir haben nicht gebetet, was wir normalerweise machen vorher. Nicht im Lobpreis auf den Herrn geschaut, wir waren nicht geistlich wachsam. Und dann wären wir getroffen. Autsch! Wir haben es nicht kommen sehen. Und dann attackieren wir einander. Mir ging es so. Ich habe mich angegriffen gefühlt und zurückgeschossen und es war im Fleisch und ich hatte nicht die demütige, liebevolle, geduldige Einstellung, die ich haben sollte. Ich war nicht wachsam auf mich, auf mein Herz, auf meine Einstellung, auf das, was geistlich abgeht. Und hey, wenn wir in Situationen sind, wo wir in Sachthemen nicht übereinstimmen, wo wir verschiedene Ansichten haben, ich glaube, vor allem müssen wir auf unsere Einstellung Acht haben. Auf meine Einstellung, es geht um mich. Gott hat uns zusammengestellt, so wie wir sind, das ist kein Zufall. Das sind Gelegenheiten zu wachsen. Nicht, dass wir immer in Sachthemen Einheit haben können oder zum selben Ergebnis kommen, aber dass wir wachsen, geistlich, dass wir seinen Sinn bekommen, dass wir sein Herz bekommen, seine Demut, dass wir uns demütigen, dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Diese Sanftheit Jesu, wir hatten das in Jesaja am Dienstag, seine Sanftheit, ja, der den geknickten Stab nicht abbrechen wird und den glimmenden Docht nicht auslöschen wird, so ist unser Herr. Und dieser Brief Jesu an die Gemeinde in Sardes ist ein Brief an mich. der hat mich überführt diese Woche. Und ich möchte euch Mitarbeiter echt um Vergebung bitten. Aber wir müssen wachsam sein. Es ist ein geistlicher Kampf. Wachsam auf unser Herz, auf unsere Einstellung, auf das, was geistlich abgeht. Und wir müssen wachsam sein. Ich glaube, dritter Punkt zu dem Thema. Immer wieder sagt Jesus in seinem Wort, in seinem Dienst, dass er kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Unangekündigt. Jesus hat gesagt, niemand weiß den Tag oder die Stunde. Offenbarung 16 werden wir lesen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Also bekleidet es mit Gerechtigkeit von Jesus, voll Vertrauen auf Jesus allein, ihm voll hingegeben. So wollen wir sein, wenn Jesus wiederkommt. Lass uns gemeinsam 1. Thessalonicher 5 aufschlagen. Das ist eine Stelle, da geht es um Jesu kommen. Und da lernen wir viele praktische Dinge, was es heißt, wachsam zu sein in dem Kontext. Ich möchte da einen größeren Abschnitt lesen. 1. Thessalonicher 5, Vers 1. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt plötzliches Verderben über sie wie die Geburtswehen über die Schwangere. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Klaren Kopf haben, klare Sicht und Ausrichtung. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Also gebraucht ihr dieses Bild von Tag und Nacht. Hey, die im Reich der Finsternis leben, die leben in Sünde, aber wir sind nicht im Reich der Finsternis, wir sind nicht in der Nacht, wir leben im Tag, wir leben im Reich des Lichts. Und dann seht, was hier Wachsamkeit praktisch bedeutet, Vers 8. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein. Klein in unserem Denken. Bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und der Hoffnung und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Hoffen auf Jesus allein. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Und wachen und schlafen in dem Kontext meint, ob wir lebendig sind oder ob wir schon gestorben sind, physisch gesehen jetzt, damit wir zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Also einander ermahnen, einander erbauen, das gehört zur Wachsamkeit. Und dann haben wir hier noch eine ganze Liste von praktischen Dingen, was es heißt zu wachen. Vers 12, wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen und haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, einander trösten, nehmt euch der Schwachen an. Seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösen vergelte. Ah, diese Rachsucht, vielleicht kann das passieren, oder? Dieser Groll in unserem Herzen, Unversöhnlichkeit, Wurzel der Bitterkeit, die aufsprost. Sondern strebt alle Zeit im Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig. Sagt in allem Dank, Dankbarkeit gehört zur Wachsamkeit. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Oh, bleibt in dieser Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Weissagungen verachtet nicht, prüft alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Seid wachsam. Seid bereit. Lebt mit dieser ewigen Perspektive, mit einer geistlichen Perspektive. Lasst euch nicht einlullen von der Bequemlichkeit dieser irdischen Welt, von dem Hier und Jetzt, dem Materialismus. Lebt nicht in diesem selbstgenügsamen Stolz, in diesem mich groß machen. Das ist das Problem von allen. Mein kleines Ego will groß sein. Wir wollen ihn ehren, wir wollen ihn groß machen in unserem Herzen, in unserem Denken. Lebt wachsam, seid bereit, seid wach, schlaft nicht. Wie würdest du leben, wenn Jesus heute Abend wiederkommen würde? Das ist eine gute Möglichkeit, könnte passieren. Oder wenn du heute noch zu Jesus gehen würdest. In die Ewigkeit. Wie würdest du leben? Was würdest du tun? Was würdest du nicht tun? Was würdest du denken? Was würdest du nicht denken? Wie wäre deine Einstellung? Was würde ewig gute Frucht bringen? In deinem Leben. Würdest du Gelegenheiten sehen? Und Gelegenheiten wahrnehmen dafür. Auch wieder wachsam durchs Leben gehen. Gott gibt uns jeden Tag zig Möglichkeiten. Einfach ein Glas Wasser weiterzugeben im Namen Jesu und seine Liebe weiterzugeben. Oder jemanden von Jesus zu erzählen. Frucht zu bringen, Gutes zu tun. Lass uns zurückgehen in die Offenbarung, Kapitel 3, Vers 4. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Durch Sünde, durch diesen Götzendienst, durch die Unmoral der Heiden. In Sardes ging es genauso zu wie in den anderen Gemeinden, die wir letzten Wochen besprochen haben. Materialismus. Du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir eingehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Eine kleine Gruppe von Getreuen. Und die hat Jesus in jeder noch so toten Gemeinde. Ich weiß, in der Pfarre, in der ich aufgewachsen bin, die alte Frau, die da Orgel gespielt hat, die hat Jesus wirklich lieb gehabt. Und das habe ich gespürt, schon als Kind, schon als junger Mensch. Und Jesus kennt ihren Namen. Und Jesus kennt deinen Namen. Wenn du den Eindruck hast, oh Mann, ich bin der Einzige in meiner Kirche oder in meiner Jugendgruppe oder in meiner Familie, in meiner Schule, in meinem Büro, in meiner Clique. Ich bin der Einzige, der Jesus treu ist, und du leidest unter dieser Unmoral und dem Materialismus und dieser Lauheit, und es ist manchmal so hart. Jesus sagt zu dir, ich kenne deinen Namen. Du bist nicht allein.
Jesus kennt dich, Jesus sieht dich, Jesus liebt dich und hey, das ist alles, was zählt. Und er freut sich an dir, er freut sich an deiner Treue, er schätzt dich. Und er hat eine Verheißung für dich, er sagt, sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, als Heilige. Wir wissen nicht, was zuerst da war in der Gemeinde in Sardes, ob zuerst die geistliche Totheit da war und dann die Unreinheit oder ob es umgekehrt war. Zuerst Unreinheit und Sünde und dadurch geistlicher Tod. Gnade Gottes hat einen reinigenden Effekt auf unser Leben. Titus 2, Vers 11, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, das ist, was sie uns lehrt, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückliche Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Das ist sein Masterplan für uns, uns zu heiligen, uns Jesus ähnlich zu machen. Und er bekleidet uns mit seiner Heiligkeit, mit mir mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet, der wird so bekleidet werden mit weißen Kleidern. Wer überwindet diese geistliche Eingeschlafenheit, diese geistliche Lethargie, diese Gleichgültigkeit, diese Todheit, der wird bekleidet werden. Mit der Gerechtigkeit, mit der Reinheit von Jesus Christus. Mit seinem perfekten, sündenlosen Leben. Wie wunderbar ist das? In der Bibelschule hat man diese Pantomime, wenn wir Straßeneinsätze gemacht haben, wo der Sünder war mit der schwarzen Jacke und der hat alle möglichen Sünden begangen und dann kam Jesus mit der weißen Jacke und er hat dem Sünder die schwarze Jacke ausgezogen und sich selbst angezogen und an ein Kreuz getragen und dafür bezahlt. Und dann ist er auferstanden und hat die schwarze Jacke weggeschmissen und hat seine weiße Jacke dem Sünder angezogen. Das ist, was Jesus für dich und für mich getan hat. Durch Gnade, wir haben das geschenkt bekommen, einfach weil wir uns Jesus anvertrauen und es annehmen und sagen, ja Jesus, es soll für mich gelten, ich vertraue dir. Danke, dass du für mich persönlich gestorben bist am Kreuz. Man, eine weiße Jacke von Jesus und die wird nie wieder schmutzig werden. Boah, was für eine Perspektive. Das scheint fast unmöglich, wenn du ein Baby hast zumindest. Ich bin ständig irgendwie dreckig. Bekleckert. Aber die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz für dich erkauft hat, die wird nie bekleckert werden. Vor dem Vater bist du rein und heilig wie Jesus, als hättest du nie gesündigt. Sein sündenloses Leben, das dir zugerechnet wird. Der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen. Das Buch mit der Liste der Erlösten werden wir im Kapitel 20 und 21 wiedersehen. Jesus kennt alle seinen mit Namen. Und Jesus sagt, ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen von meinem Vater und seinen Engeln. Oh Mann, wenn wir in die Ewigkeit kommen, Jesus wird sagen, Vater, da ist der Günther. Der gehört zu mir. Vater, Petra! Und Stefan! Und Markus, mein Sohn! Mein Freund! Und Jesus wird glücklich sein, Jesus wird begeistert sein, denn dafür ist er gekommen, deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Und wir werden glücklich sein, weil dafür sind wir erschaffen. Also, wer ein Ohr hat, wer hat Ohren, wer ein Ohr hat, Das ist für uns, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wir wollen Abendmahl feiern heute zum Abschluss und denk an dieses Lied, das wir manchmal singen, aus deinem Mund hören wir das schönste Liebeslied. Lass uns das hören, wenn wir Abendmahl feiern und es betrachten. Jesus sagt dir persönlich, ich liebe dich. Ich habe diese weiße Jacke für dich. Es ist Gewand. Ich bin für dich gekommen, für dich ganz persönlich. Ich habe für dich bezahlt. Und hey, wenn du das noch nie angenommen hast für dich persönlich und dich ihm anvertraut hast und dich bekehrt hast zu ihm, dann ist es seine Einladung an dich heute, zu tun ein einfaches Gebet in deinem Herzen. Jesus, ich verstehe, dass ich ein Sünder bin. Ich verstehe, dass ich dich brauche und dass du gestorben bist für meine Schuld. Und Jesus, gib mir deine weiße Jacke, deine Gerechtigkeit. Bekleide mich. Übernimm du die Leitung in meinem Leben. Ich vertraue mich dir an, ich gebe mich dir hin. Und wenn du irgendwie abgelenkt wurdest und eingelullt wurdest und eingeschlafen bist, dann kehr um zu ihm. Wach auf. Betrachte ihn. Vater, ich danke dir für deine Worte und ich danke dir, dass dein Wort wirklich dieses scharfe, lebendige Schwert ist. Das scheidet, Herr, zwischen unserer Menschlichkeit und dem Fleisch und unserem kleinen Ego und dem, was wahr ist und richtig ist und göttlich ist und zwischen Unreinem und Reinem und Unklaren und Klaren. Und Vater, ich danke dir für deine Klarheit, für deine Offenheit, dass du nicht um heißen Brei rumredest, sondern dass du direkt sprichst, ja, dass du sagst, so klar und so hart es auch ist, du bist tot. Aber es ist nicht zu spät, du kannst umkehren, stärk das, was am Absterben ist. Und Jesus, wir sind so dankbar, dass du gekommen bist, Herr, um mit diesem ganzen Mist aufzuräumen in unserem Leben, ein für alle Mal. Und dass du am Wirken bist, ganz praktisch in unserem Leben, um uns zu verändern. Wir mehr sind wie du und weniger wie wir, Herr. Und ich möchte einfach beten für diese Zeit, wenn wir das in dem Bild betrachten, was du für uns getan hast. Deine Liebe, deine Hingabe, deine Aufopferung, um uns zu haben, um uns zu begleiten. Ja, das ist so riesig, das ist so unbegreifbar eigentlich. Hilf uns dabei, durch deinen Heiligen Geist, dass wir das ein Stück mehr verstehen und ergreifen und uns dem anvertrauen können, was wir nie völlig verstehen werden. Füll uns neu mit deinem Heiligen Geist, während wir zu deinem Tisch kommen. Stärk uns, Herr. Wir wissen, dass wir ohne dich schwach sind und ohne dich echt nichts tun können, was geistlich Wert hat und geistlich Frucht bringt. Und Herr, du hast gesagt, wir werden Kraft empfangen, wenn dein Geist auf uns kommt. Stärk uns. Rüst uns neu aus und rüst uns neu zu, während wir auf dich schauen. Gib uns eine geistliche Sicht von unserem Leben, von unserer Gemeinde, von unserem Miteinander, von allem. Lass uns wachsam sein, Herr. Und danke für deine Vergebung, danke für deine Liebe und deine Gnade. Du bist so wunderbar, wir sind so dankbar, wir lieben dich, Jesus. Wir brauchen dich. Begegne uns jetzt, während wir zu dir kommen an deinem Tisch. Darum bitte ich. In deinem Namen. Amen.